Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie haben es vorhin gehört, am 26. Mai ein ganz wichtiger Tag. Hier ist Gemeindefest. Aber es gibt etwas, was genauso wichtig ist, mindestens genauso wichtig. Es ist Europawahl am 26. Mai. Längst vergessen, nicht? Auch nicht ganz so prickelnd, aber ein wichtiger Tag für Europa. In ganz Europa dürfen, sollen Menschen die Abgeordneten für das Europäische Parlament wählen. Ich glaube, auch England ist dabei und wählt auch. Ja, schön. Ja. Noch? Ja, ja. Also Gesetze werden da gemacht, die unseren Alltag bestimmen. Ich will das konkretisieren. Es geht zum Beispiel um die Beseitigung des Plastikmülls. Milliarden Plastiktüten werden in der EU produziert und weggeworfen. Und es geht darum, diesen Plastikmüll zu reduzieren, damit die Meere, Nordsee und die Tiere darin nicht in diesem Müll ersticken. Also was das Europäische Parlament macht, sind Gesetze, manche wichtige, manche vielleicht weniger wichtige. Also Gesetze sind grundsätzlich elementar wichtig für unser Leben. Das war auch bei Jesus so. Für Jesus sind Gesetze sehr wichtig, sehr wichtig. Die Gesetze Gottes haben für ihn höchste Priorität. Jesus hat oft über die Gesetze Gottes gesprochen und ich glaube sehr lang und ausführlich in der Bergpredigt. Und um die soll es heute gehen, wenigstens um die ersten 5 Verse, nur die ersten 5, sonst wären wir heute Abend noch hier zugange. Wer die Bergpredigt liest, der hört Jesus reden über viele Regeln und Ordnungen. Und ich gebe zu, das ist nicht jedermanns Geschmack, das will nicht jeder so gerne hören, insbesondere wenn er zum Beispiel sagt, ich aber sage euch, nicht? Das ist so wie ein bisschen der erhobene Zeigefinger und das überblättert man dann gerne. Aber ich denke, das ist nicht richtig, denn das, was Jesus sagt, ist etwas Großartiges, etwas Wunderbares, Einmaliges. Ich lade Sie ein, heute Morgen mit mir die ersten 5 Verse aus der Predigt mit nachzudenken. Das sind nur die ersten 5 Verse, die am Anfang stehen. Ich mache es ohne PowerPoint. Sie kennen diese 5 Verse sicherlich. Wenn ich abfragen würde, würden Sie es jetzt zitieren. Aber Sie kennen es, ich lese sie dennoch mal vor. Als er, Jesus, aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Amen. Wer am 26. Mai an der Europawahl teilnehmen will, der muss Europäer sein. Das ist ja klar. Also die Bevölkerung, die in Albanien lebt, die Albaner, die dürfen nicht wählen, weil Albanien nicht zur EU gehört. Noch nicht. Die warten sehnsüchtig darauf, aber sie gehören eben noch nicht dazu. Das heißt in der Praxis, wie viel Plastiktüten in Albanien weggeworfen werden, das entscheidet nicht die EU, nicht Brüssel. Denn die Gesetze der EU gelten ja nur für EU-Bürger, für EU-Recht, ganz vereinfacht gesagt. Ich sage das, weil dahinter die Frage steckt, für wen gilt denn die Bergpredigt? Das ist ja eine Frage, die immer wieder auftaucht. Für wen gilt das eigentlich, was Jesus da sagt? Ist das nur gedacht für die Menschen, die damals mit ihm auf den Berg gegangen sind? Das waren überwiegend oder fast ausschließlich Juden. Oder gilt das heute noch für alle Menschen generell? Oder gilt das nur für seine Jünger? Und hat das, was in der Bergpredigt steht, was Jesus sagt, hat das was mit mir persönlich, mit meinem Glauben zu tun? Die allermeisten Theologen, zumindest unserer Blutgruppe, sind sich einig, die Bergpredigt ist so etwas wie das Grundgesetz des Reiches Gottes. Das Grundgesetz, ein geistliches Grundgesetz. Das deutsche Grundgesetz kennen Sie, nicht auswendig, aber doch vieles, zum Beispiel Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. All das sind wichtige Dinge, die im Grundgesetz geregelt werden. Und so eine Art Grundgesetz verkündet Jesus auf dem Berg unter freiem Himmel. Und das, was die Menschen dort zu hören bekommen, das rüttelt bei diesen Menschen an den Grundfesten ihres Lebens. Das macht sie ganz tief betroffen. Das haben sie vorher noch nie gehört. Diese Menschen, die das hören, das reißt sie vom Hocker. Vielleicht im Gegensatz zu uns Christen heute. Jesus predigt aber eigentlich gar nicht. Das ist ja keine Predigt in unserem Sinne, in unserem Verständnis, sondern es ist Lehre. Es ist Lehre über das Reich Gottes. All das, was die Propheten schon im Alten Testament verkündet und verheißen haben, das kommt jetzt, das erfüllt sich in Jesus Christus. Als Johannes der Täufer am Jordan tauft, da ruft er zur Buße und sagt, tut Buße. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist ganz nah. Das Reich Gottes ist jetzt da, in Gottes Sohn, sichtbar, hörbar. Und Jesus selbst beginnt seine Predigt, Matthäusevangelium 4, Vers 17, mit den Worten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es geht also um das Himmelreich, um das Reich Gottes, das mit Jesus Christus jetzt ganz nah ist. Und damit wird auch klar, dass es Jesus nicht um ein politisches Reich geht, sondern und nicht um weltliche Ordnungen, sondern dass die Königsherrschaft Gottes jetzt angebrochen ist in dieser Welt. Es geht um die Königsherrschaft Jesu in dieser Welt. Und in der Bergpredigt zeigt uns Jesus Christus, was es bedeutet, wenn die Königsherrschaft Gottes förmlich hineinbricht in unsere Welt, in eine Welt, in der noch andere Gesetze gelten. Es gilt nicht die Lebensordnung Gottes bei allen Menschen in dieser Welt. In dieser unserer Welt kennen wir andere Gesetze. Hier regieren und hier gelten die Gesetze der Sünde. Es gilt das Gesetz des Todes und es gilt auch das Gesetz des Teufels. Sünde, Tod und Teufel beherrschen diese Welt bis heute. Diese Welt, in der wir jeden Tag zu leben haben und unter diesen Gesetzen auch zu leiden haben. Das ist oft eine große Last und man muss das nicht vertiefen und erklären. Ganz anders bei Jesus Christus. Was er sagt, das tut gut, das ist Leben. Das ist genau das Gegenteil. Die Bergpredigt richtet sich also an diejenigen, die seine Königsherrschaft anerkennen, die zu ihm Ja sagen und die Ja sagen zu Gottes Lebensordnung, die dabei sein wollen, in dieser unter dieser Königsherrschaft leben, so wie die Albaner sich danach sehnen, in der EU zu sein. Es gibt auch unter den Zuhörern, wahrscheinlich damals wie heute, Menschen, die sagen, interessiert nicht sonderlich, wir wollen aus dieser Königsherrschaft raus. Ich sage es mal, das sind so geistliche Brexiteers. Ne? Die wollen das Grundgesetz Gottes wieder verlassen. Die haben mit der Bergpredigt nichts am Hut. Die sagen vielleicht, ja, was Jesus da sagt, ist recht und schön, aber nach diesen Maßstäben kann man eben nicht leben. Das sind Utopien, die da verkündet werden. Aber ich frage mich, warum sollte Jesus eine so wichtige Lehrstunde halten, wenn es nicht für uns so wichtig wäre? Warum ist das Jesus so wichtig, so ausführlich über Gottes Gesetze zu sprechen? Zum Beispiel, was es bedeutet, Gerechtigkeit im Alltag, wie man beten soll, was man vergeben soll vom Fasten, all diese Dinge. Es hat größte Bedeutung für ihn. Und er sagt es in der Bergpredigt, warum es so ist. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Matthäus 5, 17 bis 18. Also Jesus ist das wichtig. Er sagt, es vergeht nicht. Es wird sich alles erfüllen, es muss sich erfüllen. Es wird nichts von dem weggestrichen. Jesus erfüllt das Gesetz des alten Bundes. In ihm, Jesus, ist dieses Gesetz erfüllt. Er schafft es nicht ab. Ein Staat schafft auch nicht sein Grundgesetz ab, auch wenn sich viele Menschen nicht danach richten, aber es bleibt bestehen. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Und daher spricht er auch an keiner einzigen Stelle in der Bergpredigt von seinem Sühnetod am Kreuz. Er spricht nicht über Golgatha, er spricht nicht über Leiden und Sterben und Auferstehung. Es geht ihm auch nicht um den Rettungsplan für alle Menschen, seine Erlösung, sondern es geht ihm um die Konkretisierung unseres Glaubens. Es geht um die Konkretisierung unseres Glaubens. Jesus zeigt uns, was es bedeutet, konkret unter der Königsherrschaft Jesus zu leben. Und da eröffnet er uns neue, ganz neue Lebensräume. Es ist unbegreiflich, was er sagt. Er beginnt mit Worten wie selig, glückselig, wahres Glück haben diejenigen, die dazugehören. Glückselig, die dazugehören. Jesus verheißt Glück und Segen denen, die nach dieser Ordnung seiner Ordnung leben, die das tun, was er sagt. Ein neunfaches Glückselig steht am Anfang der Königsherrschaft Jesu. Ich beschränke mich auf drei Seligpreisungen, auf die ersten drei. Da heißt es, Jesus tat seinen Mund auf und lehrte. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dieser erste Lehrsatz vom Reich Gottes redet von geistlicher Armut. Damit beginnt Jesus. Der erste Satz beginnt mit diesem Satz, selig sind die geistlich Armen. Und in diesem Satz liegt eine unbeschreibliche Gnade. Da hinten bei Ihnen in Ihrer Gemeinde hängt groß Gottes Gnade erleben, sehe ich von hier aus. Und Jesus fängt damit an mit Gnade. Denn jeder Mensch darf jetzt wissen, vor Gott darf ich arm sein. Ich muss keine religiösen Leistungen bringen. Ich muss nichts vorweisen und glückselig ist der, der das begreift. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Geistlich arm sein, das heißt begreifen, dass ich vor Gott ein armer Mensch bin, dass ich nichts bringen kann. Martin Luther, er hat immerhin viel geleistet. Ich glaube, er hat mehr geleistet, als wir uns vorstellen können. Er sagt auf seinem Sterbebett, wir sind Bettler. Und das ist wahr. Vielleicht geht es uns auch eines Tages so, wenn wir in unserem Pflegebett liegen und die Hände falten und die letzte Stunde anbricht, dass uns klar wird, wir sind Bettler vor Gott. Wir haben da nichts zu bringen. Ich begreife, dass ich vor Gott mit leeren Händen dastehe. Und ich greife auf ein Gleichnis zurück, das Jesus gesagt hat vom Pharisäer und Zöllner. Wir kennen es. Da steht der Pharisäer, von dem Jesus erzählt, er ist stolz auf seine religiösen Leistungen. Er klopft sich auf die Schulter. Er sagt Gott, was er hat, was er tut, was er kann, wer er ist. Ja, er glänzt vor Gott. Und ganz hinten. Da steht einer, ein Zöllner, der weiß, dass er Gott nichts bringen kann, nichts außer seiner Schuld, nichts außer seiner Unfähigkeit, es nicht geschafft zu haben, nach Gottes Maßstäben zu leben. Und er kommt mit einer geistlichen Negativbilanz. Solche Menschen sind in den Augen Jesu glückliche Menschen. Menschen, denen der Himmel geschenkt wird, weil sie Gottes Gegenwart jetzt erfahren, weil sie mit ihren leeren Händen zu Gott kommen, vielleicht auch sogar mit Händen, an denen Dreck und Schmutz ist, und sie lassen sich diese Hände von Gott füllen. Ja, ich komme da zu Jesus und bitte darum, dass er mir Herz und Gedanken füllt. Er soll es füllen mit seiner Gnade, mit seiner Liebe. Ich komme und erwarte alles von ihm. Ich will von ihm alles erwarten. Ich glaube, darum geht es, von Gott alles erwarten. Geistlich arm sein, nicht mehr von mir selbst etwas erwarten, nicht von meiner Kraft, die ich habe, von dem Glanz, der um mich herum ist, von meiner hochgelobten Frömmigkeit, sondern Jesus sagt, ihr seid glücklich, wenn ihr begreift, wie sehr ihr Gott braucht. Ihr seid glücklich, wenn ihr begreift, wie sehr ihr mein Wort braucht, wie sehr ihr meine Vergebung braucht, wie sehr ihr meine Gnade braucht. Glücklich der Mensch, der so mit leeren Händen kommen darf, sagt Jesus, ihm öffnet sich der Himmel. Das Zweite, das darauf aufbaut, ist, dass selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die Leid tragen. Glücklich die, die unter ihrer Schuld leiden, denn sie sollen getröstet werden. So wie der Zöllner. Der Zöllner stand da mit gesenktem Blick wie ein begossener Pudel. Er wagte nicht mal die Augen aufzuheben. Er hatte nicht nur geistliche Armut, sondern auch erkannt, dass er ein Sünder war. Gott sei mir Sünder gnädig, sagt er. Er ist traurig über seine Sünde. Ein Mensch, der über seine Sünde trauert. Gibt es das heute noch? Wer leidet noch unter Schuld und Sünde? Wer leidet noch unter seinen Sünden? Wer leidet unter Schuld? Unter der Schuld anderer zu leiden, ja, da kann ich Ihnen eine ganze Liste machen von Leuten, wo ich sage, auf die ich mit dem Finger zeigen könnte. Aber leiden, weil ich eigene Schuld habe. Ich will Ihnen das an ein paar Beispielen zeigen. Wer leidet unter der Schuld, die eigene Ehe ruiniert zu haben, kaputt gemacht zu haben? Oder kommt dann der Zeigefinger, ja, das war mein Partner, das war die Frau, der Mann hat es gemacht. Wer leidet darunter, vielleicht andere in finanzielle Schwierigkeiten gebracht zu haben? Wer leidet unter der Schuld, die eigenen Eltern vernachlässigt und vergessen zu haben? Wer leidet unter Schuld, immer wieder über andere verächtlich zu reden? Wer leidet unter Schuld? Haben wir noch ein Schuldbewusstsein, ein Sündenbewusstsein? Ein anderer Aspekt dieser Seligpreisung. Leiden wir Christen darunter, dass so viele Menschen von Gott und seinen Ordnungen nichts mehr wissen wollen? Macht es mich traurig? Macht es mich vielleicht sogar traurig, dass in unserer Gesellschaft oft nur noch Lug und Trug an der Tagesordnung sind? Sie haben das sicherlich auch gelesen in den Nachrichten, die Entwicklung der Kirche, dass sich die Zahlen ja in den nächsten Jahren halbieren werden. Ist das etwas, was uns bewegt, dass wir sagen, Kirche schrumpft, wird immer weniger, löst sich irgendwann auf? Beschäftigt uns das noch? Selig sind die Trauernden, sagt Jesus, denn sie sollen getröstet werden. Auch diejenigen, die trauern dort, wo Tränen vergossen werden aufgrund von Schicksalsschlägen, ich will es mal so sagen. Er nimmt auch diejenigen hinein in seinen Trost, die wie Hiob unter ganz schweren Lebensführungen zu leiden haben. Die mit Hiob sagen müssen, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und das, wovor mir graute, hat mich getroffen. Wie ist das? Wenn Krankheit kommen, schwere Krankheiten, Krebskrankheiten. Wenn ich vielleicht sagen muss mit Hiob, was ich befürchtet habe, das ist gekommen. Und wovor mir graute, hat mich getroffen. Jesus sagt, freut euch, aber nicht wegen der Trauer, freut euch nicht wegen des Elends, sondern weil Gott euer Tröster ist. Er sagt, ich tröste euch. Wo menschliche Worte kein Licht mehr ins Dunkel hineinbringen, in ein dunkles Herz, da kann durch Gottes Trost wieder Herz und die Gedanken wieder hell werden. Da können Hoffnung und Freude wieder zurückkommen, vielleicht nur langsam, aber doch beständig. Gott selbst hat für seine Jünger, für Sie und mich, den großen Tröster, den Paraklet, den Heiligen Geist bereit. Das ist der Tröster, der Heilige Geist. Und eine dritte und letzte Seligpreisung. Und sie sieht auf den ersten Blick aus wie ein totaler Kontrast zu dem bisherigen. Da sagt Jesus, glückselig die Sanftmütigen. Denn sie werden das Erdreich besitzen. Das Erdreich, nicht das Himmelreich. Wenn vom Erdreich besitzen die Rede ist, dann geht es hier nicht um materiellen Reichtum, dass die Sanftmütigen Grundstück an Grundstück reihen, so wenig wie es am Anfang um materielle Armut ging. Aber ich habe den Eindruck, Jesus will unsere geistliche Armut, mit der wir zu ihm kommen, zum geistlichen Reichtum machen, zum geistlichen Segen, der sich hier und heute auswirkt, da wo ich lebe. Er macht uns zu Erben des neuen Himmels und der neuen Erde, die er eines Tages schaffen wird. Sanftmütig sein, das hat für viele so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Das klingt so arg nach Softie, so ein bisschen Gutmensch. Ne? Das ist einer, mit dem man es machen kann. Mit Sanftmut kommt man ja nicht weit in dieser Welt. Da macht man ja nicht Karriere. Was hat Jesus zur Sanftmut noch gesagt? Er sagt, ich bin die Sanftmut in Person. In seinem Ruf an alle, die mühselig und beladen sind und die er aufruft, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Da sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich bin sanftmütig. Wir kennen die anderen Worte. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, das Leben, ich bin die Auferstehung. All diese Dinge. Ich bin sanftmütig, zitieren wir nicht allzu oft. Jesus sagt, ich bin's. Sanftmut, das ist ein Mensch, der hat Charakter, ein Charakter, der vom Heiligen Geist geformt ist. Ein sanftmütiger Mensch ist deshalb immer ein Mensch, der offen ist für Gottes Wort und für Gottes Wirken im Leben. Ein sanftmütiger Mensch ist voller Wohlwollen für das, was Gott ihm tut. Und er sperrt sich nicht gegen Gottes Liebe, er sperrt sich nicht gegen das, was Gott wirkt im Leben. Sanftmütige, so formuliere ich es mal, sind Menschen mit Charakter, sind Menschen, die ein geistliches Rückgrat haben. Sie sind auf der einen Seite offen für Gott und das Wirken des Heiligen Geistes, aber sind auch offen für ihre Mitmenschen und freundlich und barmherzig im Umgang mit anderen. Und ihr Gebet im Vater unser, haben sie den Blick auf die Erde gerichtet. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dass der Wille Gottes auf Erden auch getan wird, das ist denen, glaube ich, ganz wichtig. Eine Gemeinde, die keine Sanftmütigen unter sich hat. Ich glaube, eine solche Gemeinschaft wird auch keine innere Ruhe, keinen inneren Frieden haben. Die Gemeinde Jesu braucht die Sanftmütigen, die in der Kraft des Heiligen Geistes immer wieder die Wogen glätten, die anderen Mut machen, die die Schwachen tragen und den Blick immer wieder auf Jesus Christus lenken. Von Jesus und von seiner Sanftmut lernen, das heißt Jesus immer wieder nach dem Willen des Vaters fragen und diesem Willen immer den Vorrang geben, immer den Vorrang. Im Lukas Evangelium 17, 21 sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, es ist mitten unter uns in der Person unseres Königs Jesus und der Kraft des Heiligen Geistes. Wo Jesus Christus ist, da ist Reich Gottes. Da ist Himmel, da ist Liebe, da ist Vergebung, da ist Friede. Und Jesus will, dass sich das Reich Gottes entfalten kann durch uns. Dass es wächst da, wo wir leben und arbeiten. Und das hängt schon ein Stück weit mit uns selbst zusammen. Vieles von unserer geistlichen Entwicklung, von unserem geistlichen Reifeprozess wird davon abhängen, ob wir unter der Königsherrschaft Jesu leben wollen, ob ich mir wünsche und sage, ja, ich möchte ein glückseliger Mensch werden, wie es Jesus sagt. Er sagt, ja, ich gehöre zu den geistlich Armen, die sich Tag für Tag die Hände füllen lassen, die leeren Hände. Ich will immer zum Vater im Himmel kommen und mir die Hände füllen lassen, und sagen, füll du sie mir, an diesem Morgen, an diesem Tag. So einer möchte ich sein. Ich wünsche mir diese Glückseligkeit, weil ich ein getrösteter Mensch bin. Ich will mich trösten lassen, in den wüsten Zeiten meines Lebens, auf den Durststrecken. Ich will mich trösten lassen, wenn ich wieder heulen könnte, auch über meine Schuld, über meine Unfähigkeit, über die Fehler, mein Versagen. Ich suche Trost im Heiligen Geist. Ich suche Trost in Gottes Wort, ich suche Trost bei ihm. Und letztlich will ich von Jesus lernen, immer wieder lernen, das ist mir ganz wichtig. Lernt von mir, sagt Jesus. Ich bin sanftmütig. Ich will Jesus Christus bitten, mich zu einem sanftmütigen Menschen zu machen durch seine Kraft. Ich will darum bitten, dass ich ein Mensch sein darf, der authentisch ist, der geistliches Rückgrat hat und ein ganz, ganz weites Herz für seine Mitmenschen. Die Bergpredigt ist kein politisches Programm, nein, aber sie ist Lebensprogramm. Lebensprogramm Jesu für alle, die sich sehnlich wünschen, unter seiner Königsherrschaft zu leben, zu gedeihen, zu wachsen, zu reifen. Glückselig nennt er diese Menschen, und ich wünsche mir, dass jeder jetzt heute Morgen sagen kann, ich gehöre zu diesen glückseligen Menschen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.